John Olney fand allerdings noch weit bedenklichere Glutamatwirkungen. Er war derjenige, der als erster in Tierversuchen festgestellt hat, dass Glutamat Hirnzellen töten kann. Und er stieß auch auf erschreckende Folgen. Die beobachteten Zusammenhänge zwischen der Glutamatbehandlung und den manifesten Symptomen wie verkrüppeltem Skelett, Übergewicht und Sterilität bei den Weibchen legten eine komplexe hormonelle Störung nahe. Zudem vermutete er, dass auch Störungen bei ungeborenen Embryos zu erwarten seien und forderte weitere Forschungen. Denn es sei durchaus möglich, dass infolge des erhöhten Glutamatspiegels bei der Mutter Hirnschäden beim Embryo auftreten könnten. Olneys Entdeckungen riefen zahlreiche Kritiker auf den Plan, namentlich aus der Glutamat- und Nahrungsmittelindustrie. Seine Beobachtungen aus den Tierversuchen, die Veränderungen bei den Nervenzellen und die Auswirkungen auf den Hypothalamus werden auch von Glutamat-Befürwortern wie jenen Professoren aus der Hohenheimer Konsensrunde nicht bezweifelt. Bei drastischer Erhöhung der Glutamatkonzentration könne eine Aktivierung von Neuronen durch Glutamatrezeptoren bis hin zum Nervenzellentod stattfinden, so räumte das Konsenspapier von Professor Bisalski und seinen Kollegen ein. Jedoch, bei Menschen konnten solche Beobachtungen bisher nicht bestätigt werden. Und die Zerstörung von Hirnzellen sei auch nur bei extrem hohen Dosen denkbar. Bei normaler, selbst glutaminsäurereicher Ernährung ist, so meinten sie, kein schädigender Einfluss zu erwarten. Dass Glutamat unangenehme Nebenwirkungen haben kann, das bezweifeln allerdings auch die Professoren aus dem Hohenheimer Konsenskreis nicht. Es gebe offensichtlich einige wenige Menschen, die darauf überempfindlich reagieren, diese sollten es meiden. Das praktiziert Glutamat-Opfer Becker seit einiger Zeit. Seither ist sein Leben zwar etwas umständlicher geworden, aber dafür erheblich angenehmer. Von dem Zeitpunkt an, als ich penibelst darauf geachtet habe, kein Glutamat zu konsumieren, von da an ging's bergauf, aber wirklich langzeitmäßig bergauf. Jetzt haben wir halt in der Küche so Sachen wie Pfeffer, natives Olivenöl, Mondamin ohne Glutamat. Ketchup auch. Und wenn wir was kaufen, gucken wir erst hinten drauf, um zu sehen, was drinne ist. Heute ist es so, ich kann Glutamat rausschmecken. Wenn ich irgendwo sitze, in einem Dorf im Urlaub, wo ich noch nicht war, dann kommt dieser komische Geschmack, dann lasse ich das meine Frau zu Ende essen und esse den Salat. Und ich erkenne auch, in welchen Restaurants sie es verwenden. Am besten ist es für mich in Griechenland, da fahren wir immer in Urlaub hin. Vorne am Hafen in der ersten Reihe, das ist nichts für mich. Da stehen 5 gleichgekleidete Kellner und da gibt es dann halt die Fertigsachen. Ich esse nicht da, sondern eine Reihe weiter hinten, da, wo die Griechen sitzen. Man entwickelt so ein Gefühl dafür. Auch in Deutschland. Wenn ich eine Bäckerei sehe und die hat schon ein Schild im Schaufenster hängen, auf dem steht Vitalbrot oder so, da bin ich skeptisch. Das hat er doch nie selbst gedruckt. Das kriegt er doch dort, wo er seine Fertigmischungen kauft. Ich sage jetzt, man kann alles das essen, was die Deutschen schon vor 200 Jahren gegessen haben. Das heißt, dass man auf diese natürlichen Lebensmittel zurückgreifen soll. Meine Frau gibt mir zum Beispiel reinen Blumenkohl mit Butter zu essen. Die Anzahl der Attacken, die Häufigkeiten und auch die Stärke haben also merklich nachgelassen. Ich führe das auf meine konsequente Lebensweise zurück. Ich empfinde das nicht als Verzicht, weil ich ja dafür etwas bekomme. Schmerzfreiheit ist es zwar nicht, aber immerhin sind es weniger Schmerzen. Das ist für mich was wert. Solch konsequente Abstinenz kann allerdings auch schädliche Auswirkungen haben für den Geschäftsgang der betroffenen Produzenten. Die wehren sich mit aller Macht und mit nicht immer ganz seriösen Argumenten. Einen Forscher aus Kiel zerrten sie sogar vor Gericht.